Ein Politiker, eine Politikerin sagt etwas, das womöglich polarisiert. Dann musste man sich früher noch hinsetzen, wenn man sich aufgeregt hat, und einen Brief schreiben. Später entfiel dann die Postmarke und der Gang zum Briefkasten. Wir können uns inzwischen per E-Mail beschweren. Und heute kann sich jeder einfach an die Tastatur setzen, irgendwas auf Social Media reinrülpsen, adressiert an die Person, deren Aussage missliebig ist, und ab geht die Post. Hass online betrifft alle Geschlechter. Die Anfeindungen, die Frauen gegenüber geäußert werden, sind aber dennoch spezifisch. Es geht oft um den Körper der Frau, um Gewaltfantasien, um Vergewaltigungsdrohungen. Ingrid Brodnik ist Publizistin und sie beschreibt in ihren Büchern sehr genau, was da in den vermeintlich sozialen Medien passiert. Ihr neues Buch heißt Feindbild Frau, wie Politikerinnen im Netz bedroht, beleidigt und verdrängt werden und was wir alle dagegen tun können. Schönen guten Morgen, Frau Brodnik.
Guten Morgen.
Ich bin ja gar keine Politikerin und ich vermeide auch, wenn es geht, Social Media. Wieso sollte ich überhaupt was dagegen tun?
Ehrlich gesagt, Sie müssen auch nicht auf Social Media sein, aber vielleicht kriegen Sie über Medien mit, dass der nächste Eklat passiert ist, dass eine Politikerin beispielsweise mit Vergewaltigungsdrohungen oder auch einfach mit Gehässigkeiten anderer Art niedergeschwemmt wird. Und den ganzen Tag nur Hasskommentare zu lesen, das kann die Weltwahrnehmung einer Person verschieben, also wie man die Menschen da draußen wahrnimmt, selbst bei erfolgreichen, selbst bei berühmten Menschen. Und da können Sie zum Beispiel auch ein E-Mail schreiben und sagen, ich habe mitbekommen, was Sie erleben, lassen Sie sich nicht unterkriegen. Warum? Weil das hilft, dass es abprallt. Wir können ein Korrektiv sein.
Und wir können Solidarität zum Ausdruck bringen und dann dieser Schwemme an Hass, wie Sie es nennen, so ein Jota entgegensetzen. Vielleicht beschreiben Sie uns mal bitte einen konkreten Fall, der illustriert, wie solche Angriffe ablaufen.
Sehr gern. Ich habe im Buch Yvonne Marquas zum Beispiel beschrieben, das war die frühere Vize-Bundestagspräsidentin, CDU-Politikerin, die hat Online-Anfeindungen erlebt, ihr ist der Galgen gewünscht worden. Sie hat dann auch, ja, das ist dieses grausige, gegen Frauen gerichtete, sexualisierte, eine voll onanierte Deutschlandflagge zugeschickt bekommen. Als sie auf einer Demo für Demokratie sprach, ist ein pyrotechnischer Sprengsatz gezündet worden. All das hat dazu geführt, dass sie sich fragte, soll ich nicht mehr kandidieren? Und sie hat sich auch deshalb dann dagegen entschieden, also hat die Spitzenpolitik verlassen. Das ist das Extrembeispiel. Aber wenn ich darf, es beginnt oft viel früher. Nämlich auch, wenn ich in einer Tour einfach Gehässigkeiten erlebe. Eine junge SPD-Abgeordnete erzählt mir, sie kriegt dauernd Tweets wie, was labert, wie viel Scheiße kann ein Mensch labern? Are you stupid? Sie hat Migrationshintergrund, das heißt, du nix Grammatik. Auch das kann Menschen zusetzen und gerade Frauen denken sich dann manchmal, ich verlasse lieber die Plattform.
Jetzt kennen Sie bestimmt auch das Buch der Althistorikerin Mary Beard, Frauen und Macht. Da schreibt die Britin sehr dezidiert, wieso es sozusagen Tradition hat anzunehmen, dass weibliche Menschen nicht sich öffentlich zu äußern haben, wieso die angeblich nichts zur Politik oder zur Gesellschaft beizutragen haben in öffentlicher Rede. Jetzt ist aber natürlich Social Media das perfekte Mittel, Frauen auf diese Art und Weise, wie Sie es beschrieben haben, zum Schweigen zu bringen. Was können wir noch machen, außer Solidaritätsbekundungen abzusetzen, wie Sie das eingangs sagten?
Ja, Sie sagen es, wenn ich vielleicht kurz auch darf. Das Krasse ist, auf Social Media erleben wir das wirklich in Reinkultur. Ich war wirklich überrascht, wie auch heute noch Leute online posten, Politik und Frauen, das passt nicht zusammen. Oder ich habe zum Beispiel mit der liberalen Parteichefin in Österreich, Beate Meinl-Reisinger, mittlerweile auch Außenministerin Österreichs, gesprochen. Sie erzählt mir, dass sie ganz schnell geduzt wird und als Mädel bezeichnet wird, also so klein gehalten. Und das ist Außenministerin Österreichs mittlerweile, das ist eine Frau in der ersten Reihe. Egal, was eine Frau erreicht, sie wird noch immer als Mädchen behandelt. Und zur Frage, was kann man da tun? Die Frauen, die das erleben, die können das thematisieren, weil ich habe jetzt dieses Buch herausgebracht und extrem viele Männer sagen mir, mir war das noch immer nicht bewusst. Also dieses Thematisieren, das bringt was. Und ich würde Ihnen auch empfehlen, Sie können die Frauen auch unterstützen, wenn das in Ihrem Bekanntenkreis passiert. Es gibt das Buddy System. Wenn so eine Hasswelle losgeht, können Sie anbieten, soll ich deinen E-Mail-Account für dich betreuen? Soll ich Social Media für dich überwachen und für dich Dinge löschen, damit die Leute, die das erleben, gedanklich freigespielt sind? Das hilft auch.
Hat denn eine Politikerin, die dergestalt angegangen wird, Sie haben noch andere drastische Beispiele in Ihrem Buch von Anke Domscheit-Berg beispielsweise, haben die persönlich noch weitere Handlungsoptionen außer ich lösche alle Accounts und zwar jetzt?
Natürlich, es ist auch, ehrlich gesagt, die meisten versuchen genau das nicht zu machen. Die versuchen so hart zu werden, dass sie es aushalten, aber das hat einen Preis. Was natürlich viele machen, ist klagen. Und zum Beispiel, ich habe auch Renate Künast befragt, die hat gesagt, seitdem sie mit ihren Klagen viele Schlagzeilen machte und auch einiges gewann, hatte sie den Eindruck, es ist weniger geworden. Wenn man sich bei ihr vielleicht überlegt, das tue ich dann nicht, dann muss ich damit rechnen, dass ich quasi beim Staatsanwalt, bei der Staatsanwältin lande. Wir haben aber das Problem, dass es manchmal ein Lotteriespiel ist, was wird wirklich verfolgt. Da gibt es auch einfach die Community. Ich finde, in Österreich gab es einen berühmten Fall von Sigrid Maurer. Die grüne Politikerin erhielt obszöne Nachrichten. Sie hat das thematisiert, hat eine große Solidaritätswelle ausgelöst. Sie ist dann selbst geklagt worden von der Person, die diesen Account betrieben hat. Und sie hat da nochmal Spenden gesammelt. Also ich glaube, ehrlich gesagt, die meisten Menschen auch in Deutschland finden das nicht gut. Und was Politikerinnen tun können, ist diese Menschen aktivieren.
Sie hatten vorhin ausgeführt, dass Strafanzeigen, wenn sie denn bearbeitet und prozessiert werden, tatsächlich einen Effekt haben können. Also, dass das dann zeigt, da lasse ich meine Finger vielleicht lieber mal von, beleidige diese Politikerin nicht, denn die hat damit schon Prozesse gewonnen. Der Beklagte hatte im Anschluss Schwierigkeiten. Leider erzählen Sie uns im Buch aber auch, dass diese Strafanzeigen oft sehr lässig behandelt werden. Hätten Sie dafür noch ein Beispiel?
Gern. Ich sage vielleicht zwei Sachen. Ich habe ja mit Yvonne Marquas, der damaligen Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, gesprochen. Die hat auch einige Anzeigen gemacht. Und die selbst als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags hat sie sich oft schwer getan zu verstehen, wo liegt das Verfahren? Und sie sagt zu mir im Buch, wenn das jemandem sehr ans Herzen geht, der geht da kaputt. Und das sagt eine so einflussreiche Person, dass selbst für sie das auch schwierig ist. Anke Domscheit-Berg, eine deutsche Netzpolitikerin, die hat eine Vergewaltigungsdrohung angezeigt. Da hat ihr jemand quasi gesagt, sie gehöre vom N-Wort totgefickt. Verzeihung für diese Wortwahl. Und es war mal erstens so, dass sie es selbst geschafft hatte, den Absender zu identifizieren, dass dann aber quasi im Verfahren nichts rausgekommen ist, weil der wegen anderen Sachen verurteilt wurde und ihre Sache wurde eingestellt und sie hat nie die Info bekommen. Also sie hat jahrelang gedacht, das läuft weiter. Solche frustrierenden Momente, die passieren ständig. Und wenn ich eine Sache ergänzen darf, eine Feministin in Österreich hat Femizide kritisiert zu Beginn eines Jahres, da gab es schon 6 und jemand schrieb ihr, du bist die 7. Sie zeigt das in Österreich als Vergewaltigung, also als gefährliche Drohung an und der Polizist sagt bei der Aufnahme, da hat sich wahrscheinlich jemand einen Scherz erlaubt.
Was hätten Sie als Vorschlag, was die strafrechtliche Bearbeitung betrifft? Also tatsächlich gibt es Verfahren, die dann im Nichts verlaufen. Es ist wenig transparent für manche Anklägerinnen, was da konkret passiert. Würden Sie sagen, da muss das Strafrecht nachgeschärft werden? Braucht es mehr Schulung? Was fehlt Ihnen da?
Eindeutig, also erstens, es gibt in Deutschland die Forderung, wenn Sie eine Strafanzeige stellen, dass Sie automatisch informiert werden müssen, wenn das eingestellt wird. Weil Sie müssen das bei der Strafanzeige angeben, aber Sie werden nicht einmal darüber informiert, dass wenn Sie es nicht angeben, das nicht automatisch passiert. Also das heißt, hier wäre es auch einfach der Informationsfluss. Da reden wir noch nicht einmal von der konkreten Ermittlungsarbeit. Der Informationsfluss soll für das Opfer besser passieren. Das zweite ist, wir können auch gewisse Lücken schließen oder wenn die Gewalt sich ändert, dann muss sich das Strafrecht ändern. Und zum Beispiel haben wir auch das Problem, dass Frauen ja mit KI ausgezogen werden, dass sie herabgewürdigt werden, dass in Fake-Porno-Szenen ihr Bild hineinretuschiert wird. Hier gibt es auch die Idee von HateAid, der Organisation, dass man zum Beispiel einen eigenen Tatbestand für diese sexualisierte Gewalt mittels KI-Bildern machen könnte, um das aufzuwerten, um es besser abzufangen. Das heißt, ja, es braucht einmal bessere Information. Man kann gewisse Rechtslücken oder Schwierigkeiten etwas verbessern und natürlich die Sensibilisierung. Weil kein Polizist soll zu einer Frau sagen, wenn sie mit dem Tod, wenn ihr quasi bedroht wird, da hat sich wahrscheinlich jemand einen Scherz erlaubt. Das geht einfach nicht.
Heute früh sprach ich zugegebenermaßen zu einem anderen Thema hier mit dem Sprecher des PEN Berlin, mit Dennis Yücel. Da ging es um die Berlinale und die Debatten im Nachgang. Er sagte, wir müssen nun mal in Deutschland unterscheiden zwischen Meinung, auch wenn uns die nicht gefällt, und strafrechtlich relevanten Inhalten. Was würden Sie bezogen auf Ihren Zusammenhang dazu sagen?
Absolut, gerade ich habe ja mich Politikerin zugewendet, die als Politikerin, als Frau besonders viel erleben. Aber auch da muss man unterscheiden, was ist eine Herabwürdigung, um zum Beispiel auch Frauen zu verdrängen, und was ist Machtkritik zum Beispiel. Machtkritik muss absolut zulässig sein. Es gibt ja auch manchmal dann Ermittlungen, weil jemand Friedrich Merz als Pinocchio bezeichnet hätte. Wissen Sie, ich wünschte mir, dass das Problem von Frauen im Internet wäre, dass sie jemand als Pinocchio bezeichnet. Da passieren ganz andere Dinge. Und hier müssen wir unterscheiden lernen. Was ist vielleicht auch eine deftige, eine unfreundliche Art der Kritik, die man aber aushalten kann? Und wo ist auch eine systematische Einschüchterung von Frauen? Und Letzteres, das können wir nicht hinnehmen.
Beim Ihnen interessiert mich natürlich immer dieser Doppelblick, den Sie mitbringen. Sie haben recherchiert und gesprochen mit Abgeordneten des österreichischen Parlaments wie auch des Deutschen Bundestages. Unterscheidet sich die verbale Gewalt, die Politikerinnen in Österreich erfahren, und in Deutschland?
Deutschland ist größer, das heißt, wenn bei Ihnen eine Hasslawine losgetreten wird, ist das quantitativ noch einmal mehr. In Österreich ist das nicht harmlos. Und das andere ist, ich war speziell im Gespräch mit ostdeutschen Abgeordneten oft erstaunt, im negativen Sinne, wie sehr es dann auch zu Offline-Vorfällen kommt. Also eben ein pyrotechnischer Sprengsatz bei einer Demo oder wirklich Sorgen, bei mir im Dorf passiert da was. Und das war auch ein Unterschied zwischen West- und Ostdeutschland und Österreich. Bei uns gibt es auch Gewalt, aber in den Gesprächen war das näher, weniger nah dran an den Abgeordneten als bei den ostdeutschen Abgeordneten.
Das sagt Ingrid Brodnik. Ich habe mit ihr gesprochen anlässlich ihres neuen Buches. Es heißt Feindbild Frau, wie Politikerinnen im Netz bedroht, beleidigt und verdrängt werden und was wir alle dagegen tun können. Auch dieser Band ist im Verlag Brandstätter erschienen, hat 200 Seiten und die kosten 25 €. Ich bedanke mich für das Gespräch. Machen Sie es gut.
Sehr gern.